Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Wähle das Leben. Diese Maxime hat sich Karl Hermann Büsch als roten Faden für sich und sein Leben ausgesucht. Vielleicht, weil sein Vater schwer traumatisiert aus sibirischer Kriegsgefangenschaft in die Eifel zurückkam. Und es, wenn die Seele so schwer verletzt worden ist, schwer ist, das Leben zu fühlen. So tat Karl Hermann Büsch das für seinen Vater, übernahm als Kind die Verantwortung für die Sonne, den Sonnenschein, die helle, schöne Seite des Lebens, so wie es Zehntausende anderer Nachkriegskinder in ihren Familien auch taten, als ihre Eltern verstört vom Krieg ins Leben zurück ausgespuckt worden waren. Vielleicht ist es von daher kein Wunder, dass Karl Hermann Büsch heute ein tiefes Verständnis für seelische Verletzungen hat. Ein Verständnis, das sich aus dem bunten eigenen Lebensweg speist, der vom BWLer über den Unternehmensberater, über den Priester zum Psychotherapeuten führt. Meine eigenen gemeisterten Krisen waren mein eigentliches Studium, mein eigentlicher Lehrmeister, sagt Karl Hermann Büsch heute. Und die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages. Herzlich willkommen, Karl Hermann Büsch. Herzlich willkommen alle, die jetzt eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen. Heute mit Karl Hermann Büsch. Zu Beginn, Karl Hermann Büsch, steht der Fragebogen, weil wir haben es immer gerne, wenn die Gäste selber arbeiten und sich selber vorstellen. Deswegen bitte Alter.
60 Jahre.
Beruf?
Ja, katholischer Priester.
Dann ist die Religion klar, katholisch. Wie gerne katholisch?
Gerne katholisch.
Von meinem Vater habe ich?
Die Sensibilität für seelische Verwundung, aber auch die Tiefe für Empfindungen und für Religiosität. Das eine verbindet häufig das andere.
Ohne meine Mutter?
Würde mir viel Kreativität, Fantasie und Lebensoptimismus fehlen.
Und ohne meine Großmutter?
Wäre in mir nicht diese wunderbare Erde, aus der ich lebe.
Schleiden in der Eifel war als Kind für mich.
Ein Ort der Herausforderung. Ein Ort des Erlebens, aber eben auch ein Ort der Belastung manchmal.
Und Schleiden ist heute für mich?
Ein Ort, wo ich nach vielem Aufgearbeiteten und Geklärten in meinem Leben gerne wieder zurückkomme.
Dass mein Vater in sibirischer Gefangenschaft war, war für ihn?
Ein schweres Schicksal.
Und für mich?
Eine Übertragung, die mein Leben sicherlich maßgeblich mitgeprägt hat.
Intergenerative Traumata sind?
Realität, von der wir heute Gott sei Dank viel mehr wissen, als in den 50er, 60er und 70er Jahren.
In der Schule habe ich jedes politische Amt in der Schülermitverwaltung der SV mitgenommen, weil?
Ich leidenschaftlich an Politik interessiert war, weil ich Vernetzung gut fand und weil ich auch Emanzipation der Schüler gegen ein doch recht antiquiertes Schulsystem gut fand und ich eben auch eine leicht aufmüpfige Art hatte.
Ich hätte sie heute gerne im Elternbeirat. Man spürt den Kampf ja noch.
Ja, ja.
BWL wollte ich studieren, um?
Weil ich wissen wollte, wie die Welt funktioniert. Und habe da übrigens auch Politikwissenschaft studiert.
Ich weiß. Das käme, wäre jetzt gekommen, lassen wir das. Gut. Als Unternehmensberater konnte ich
gut funktionieren und, glaube ich, mit ganz leichter Hand die Aufgaben erfüllen, die zu erfüllen waren.
Als Unternehmensberater konnte ich nicht
jenseits der Standards in wirkliche menschliche Begegnung kommen.
In der Politik hat es mich trotz vielversprechenden Perspektiven nicht lange gehalten, weil ich merkte, dass
es am Ende eine Tätigkeit war, die sich für mich anfühlte wie der berühmte Hamster, der sich im Rad dreht.
Als ich Kaplan Peter Wetzler kennenlernte, habe ich das erste Mal
daran gedacht, selber Priester zu werden.
Wähle das Leben, wollte ich als meinen Primizspruch, weil
ich lange mit mir gekämpft habe in dieser Kirche, ich durchaus lebensfeindliche Tendenzen wahrnahm, aber sehr wohl in mir ein Katholischsein hatte, was nährte und lebensfördernd war, und ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass ich eben diese nährende Seite meines Katholischseins, die Lebensseite, leben wollte.
Meine Zeit in Rom war eine ambivalente Zeit für mich, weil
Rom eine wunderbare Stadt ist, ich Italien liebe, aber zu nah am Vatikan dran auch anstrengend sein kann.
Eine Krise hat mich in eine Psychoanalyse geführt, weil ich sonst
sehr viel Leid hätte unbearbeitet durchleben müssen.
Über meine Analyse öffentlich zu reden, was nicht viele Menschen machen, stört mich nicht. Da?
Weil es eine Auskunft über das menschliche Leben, über mein Leben und damit auch über die Humanität des Lebens ist.
Ich habe selber Ausbildungen in Psychotherapie gemacht. Damit?
Ich in professioneller Weise mich von meiner eigenen Geschichte heilsam distanzieren konnte, aber andererseits die Erfahrungen, die ich selbst gemacht hatte, segensreich in therapeutische und seelsorgliche Begegnungen einbringen kann.
Seelsorge heißt?
Sich dem Menschen authentisch, wahrhaftig zu begegnen, ein Hörender zu sein und aus der Beziehung heraus lebensfördernd, hilfreich tätig zu sein.
Seelsorge mit Menschen machen, die in ihrer Seele viele Verletzungen haben, bedeutet?
Dass sie oftmals sehr viel Leid durchleben müssen, dass sie aber sehr häufig auch hochsensible Menschen sind und dass sie häufig eine tiefe religiöse Empfänglichkeit haben und aus dieser Empfänglichkeit auch einen tiefen Reichtum des Lebens erfahren.
Das Paulushaus musste meiner Meinung nach unbedingt gebaut werden, damit
die Psychiatrie eben auch gemeindenah jenseits der Klinik für die aktuelle Krise ein Ort zur Begleitung für Menschen in Krisensituationen und chronisch psychisch kranke Menschen hatte.
Dort arbeite ich so besonders gerne, weil?
Weil es ein ehrlicher, authentischer Ort ist, wo Begegnung stattfindet. Ein Ort, wo Humanität sich äußert. Ein Ort, der wahrhaftig im ursprünglich Menschlichen ist.
Wenn ich jetzt älter werde, will ich allmählich
eine gute Balance finden zwischen meiner beruflichen Tätigkeit, aber auch zwischen meinen vielfältigen anderen Interessen, die ich habe.
Auf jeden Fall will ich noch im Leben.
Ja, Georgien kennenlernen, weil mich die georgische Kirche, das Christentum dort sehr interessiert.
Nach Georgien reisen. Gott ist?
Ein Geheimnis, den ich persönlich mal mehr, mal weniger erfahre. Wenn ich ihn erfahre, dann ist er für mich Halt, Liebe, Barmherzigkeit, Weite, Licht, Leben. Die Wurzel meines Lebens.
In der Sendung Menschen im Domradio ist heute unser Gast Karl Hermann Büsch. Sie sind Priester, aber Sie sind auch Psychotherapeut. Das ist sozusagen gleich zweimal Seelsorger. Sich als Priester um die Seele eines Menschen kümmern ist eines und sich als Therapeut um die Seele eines Menschen kümmern ist ein anderes. Sich aber gleichzeitig als Priester und als Therapeut um die Seele eines Menschen zu kümmern, was ist das denn?
Das ist zunächst einmal viel an Überschneidung, weil es immer um ein und denselben Menschen geht. Es ist andererseits aber auch wichtig zur methodischen Unterscheidung. Ich habe diese therapeutische Ausbildung gemacht und habe dann eben die Zulassung nach Heilpraktikergesetz als Psychotherapeut bekommen, weil es mir in erster Linie wichtig war, den Unterschied herauszufinden. Das heißt, dass ich natürlich wissen muss, wenn der Mensch eine Verletzung oder eine seelische Krankheit hat, die dann auch im Gespräch, in der Begegnung als Hintergrund oftmals erfahrbar wird. Aber entscheidend als Seelsorger ist jetzt nicht den diagnostischen Blick, den der Therapeut haben muss und der da auch richtig ist, sondern als Seelsorger ist es wichtig, den Menschen, so wie er ist, ihm zu begegnen mit einem sensiblen fachlichen Hintergrund, der dann unter Umständen auch vorsichtig an Stellen umgehen kann, wo es wichtig ist, nicht weiter zu tiefen. Das lernt man in der Psychotherapie.
Naja, also ich meine, ich konstruiere mal, wenn ich zu Ihnen in den Beistuhl komme, dann ist klar, ich will Sie als Seelsorger. Aber wenn ich zu Ihnen einfach zum Gespräch komme, dann wähle ich ja nicht das eine oder das andere. Und Sie können sagen, ein Therapeut muss diesen diagnostischen Blick haben, ein Priester, ja, ich sag jetzt mal so einen annehmenden Blick, so wie der Mensch eben ist, ohne ihn verändern zu wollen groß. Das wähle ich ja nicht. Wie machen Sie das denn? Gucken Sie dann kariert auf die Menschen? Schielen Sie da drauf oder wie?
Nein, es ist, glaube ich schon, weil jedes Gespräch...
Das ist ja, was ich sagen will, ist ja nicht so abgegrenzt.
Nein. Es geht um einen und denselben Menschen und insofern ist da auch viel an Überschneidung da. Aber es ist, und das ist wichtig, schon formal, wie man sagt, vom Setting her, ein erheblicher Unterschied, eine Therapie, die ist kontraktbedingt, die sind ganz bestimmte Vereinbarungen. Die Seelsorge ist ein auf Augenhöhe Subjekt-Subjekt-Begegnung und wo unter Umständen der Punkt kommen kann. Und da denke ich, ist eine Sensibilität zu sagen, hier ist jetzt die seelsorgliche Kompetenz an einer Grenze. Und dann auch zu empfehlen, eine professionelle Therapie zu machen.
Das könnte der Mensch dann ja bei Ihnen machen. Also sagen Sie von vornherein, okay, wir treffen uns, wenn wir beide uns treffen, dann als Therapeut und Klient. Oder wenn wir beide uns treffen, dann als Seelsorger und was ist das dann? Ich sage jetzt nicht Schäfchen, aber also jedenfalls als jemand, der auch seelsorgliche Begleitung sucht. Also definieren Sie am Anfang von einer Gesprächsreihe, in welcher Rolle Sie sich begegnen?
Ich bin eindeutig in der Rolle des Seelsorgers und Priesters Seelsorge und Begegnung. Also ich mache dort keine Therapie. Ich habe im Rahmen der Ausbildung natürlich therapeutische Prozesse gemacht und begleitet, aber nicht in dem Kontext als Seelsorger und Priester, sondern eben in dieser anderen Rolle als Therapeut. Und im Paulushaus und in meiner Tätigkeit als Klinikseelsorger habe ich sehr klar und eindeutig die Rolle des Seelsorgers und Priesters und nicht die des Psychotherapeuten.
Okay, das war mir nicht so klar. Ich dachte, die Menschen kommen zu Ihnen und Sie kriegen je nachdem mal das eine und mal das andere von Ihren Fähigkeiten.
Nein, das wäre ganz schlecht. Ja. Eine Vermischung, das würde zu Verstrickungen, zu Irritationen führen. Deswegen ist mir so wichtig, aber auch allen Kollegen, die mitarbeiten, diese saubere Unterscheidung zwischen Seelsorge und Therapie. Es sind zwei unterschiedliche Formate. Jedes hat seine Bedeutung, ist heilsam, wenn es gut gemacht wird. Aber es zu vermischen, ist unheilvoll in aller Regel.
Sie kommen aus Schleiden in der Eifel. Und da war Ihre Großmutter eine ganz wichtige Figur für Sie, über die sprechen wir auch gleich. Und als Sie von Ihrer Großmutter erzählt haben, da habe ich mir gedacht, die war eigentlich auch schon beides, Seelsorgerin und Therapeutin. Aber warum das so war, das erzählen wir nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Karl-Hermann Büsch. Sie kommen aus Schleiden, aus der Eifel, Karl-Hermann Büsch. Da gäbe es viel zu erzählen. Aber ich würde gerne das erstmal fokussieren mit Ihrer Großmutter. Die hat nämlich Ihre kleine Seele gerettet, als Sie ungefähr 4 Jahre alt waren. Wie hat sie das denn gemacht?
Also zunächst kam sie nicht aus Schleiden, sondern aus Reiferscheid.
Oh,
ein wunderbar
das ist
7 Kilometer.
Genau.
Nein, aber sie war ein wunderbarer Mensch. Ich glaube, eine Dona Camilla. Das heißt, sie hatte einen tiefen Glauben, ein Gottvertrauen, der sich aber nicht äußerte in frommen Reden, sondern in einer Lebenshaltung. In ihrer Nähe konnte man sein und war angenommen und war wie eine große Sonne und ein wunderbar fröhlicher Mensch, aber auch ein fürsorgender Mensch, aber auch ein sehr klar überlegender Mensch, ein weiser Mensch.
Wenn Sie sagen Doña Camilla, also Don Camillo ist ja der aus diesen alten, wunderbaren italienischen Filmen, der sich immer mit Pepone, dem kommunistischen Bürgermeister, streitet, weil sie das gleich wollen, nämlich was für die Menschen. Aber Don Camillo, der steht ja immer in seiner Kirche und dann hat er das Kruzifix und dann guckt er mal schuldbewusst und mal spitzbübisch und mal schelmisch und so weiter. Aber der unterhält sich dauernd. Wenn Sie sagen, das war eine Doña Camilla, ist das dann, meinen Sie dann, dass Ihre Großmutter auch eben einfach immer in so einem Dialog war?
Meine Großmutter war in einem selbstverständlichen Gespräch mit Gott. Alles, was auch in ihrem schwierigen und herausfordernden Leben sich darstellte, wurde aber in einer Leichtigkeit mit Gott besprochen, zugleich in einer Tiefe und in einem Vertrauen. Und da hatte sie auch die Spitzbübigkeit von. Also ein Spruch von ihr war, pfiffig muss man sein, denn klug sind alle Leute.
Pfiffig muss man sein, denn klug sind alle Leute. Ihre Großmutter war bestimmt pfiffig und ich habe das nicht so dahingesagt, wenn ich gesagt habe, sie hat ihre kleine Seele gerettet, weil man ihre kleine Seele retten musste. Ihre Mutter hat sie zu ihrer Großmutter gebracht und das, weil sie ahnte, fühlte, irgendwie jedenfalls intuitiv wusste, der kleine Bub braucht jetzt mal diese Omasonne. Warum denn? Was war denn passiert?
Also ich war sehr nervös, hatte Augenflimmern, Bauchschmerzen, stotterte. Was es so richtig war, wusste man nicht so genau. Natürlich waren wir ein sehr belebtes Haus mit 3 Geschwistern und eben ein Geschäftshaushalt. Aber heute weiß ich sehr und genau, wie sehr ich auch an der belastenden Situation meines Vaters trug, der eben kriegstraumatisiert, was damals ein Tabu war, aber wo ich spürte in vielen, im Miteinander, in der Begegnung mit ihm, auch in seinen ganzen Ausfällen, also jetzt, dass er ausfiel im Sinne zu funktionieren als Kaufmann.
Weil er krank war.
Weil er magenkrank war, er mitunter auch Alkoholprobleme hatte. Und ich sehr früh diese Rolle übernommen habe, ich muss Papa retten, was Kinder tun
automatisch
in ihrem Omnipotenzgefühl. Ich habe da die frühesten Erinnerungen, wenn ich mich zurückerinnere, als ich 3 Jahre alt war. Und dies war klar eine Überforderung. Und die andere Seite war dann Reiferscheid, meine Großmutter, der weite, wunderbare Raum
mit der Sonne. Ja. Wo sie sich wie so kleine Eidechsen in die Sonne strecken konnten und beschienen wurden.
Ganz richtig.
Ihr Vater war nicht einfach nur im Krieg, der war in der Kriegsgefangenschaft in Sibirien gewesen und Sie haben gesagt, das war ein Tabu. Das heißt, er hat Ihnen nie erzählt, was Ihnen da im Gulag oder wo auch immer zugestoßen ist?
Doch, er schon. Also es gab schon Situationen, also er war zum Beispiel oft morgens klatschnass geschwitzt im Bett, dann hatte er wieder vom Totenkeller geträumt. Er hat 2-mal im Totenkeller gelegen in Sibirien, weil die Leute dachten, es ist aus und da ist er wieder rausgegangen. hin und wieder sprach er davon. Ich erinnere mich daran, als dieser Film lief, Soweit die Füße tragen, eine Geschichte aus russischer Gefangenschaft, wo ein Mann flieht, wo nach einer halben Stunde mein Vater bitterlich anfing zu weinen und rausging und das mich so tief in der Seele erschüttert hat, meinen Vater weinen zu sehen, aber dann diese Dinge weiter zu besprechen, aufzuarbeiten, das war natürlich einfach nicht üblich in der damaligen Zeit, in den 50er und 60er Jahren, sondern es waren immer wieder so kleine Vignetten, die aufblitzten, die aber nicht richtig in einen Kontakt mit der Situation brachten, aber die sehr wohl den Alltag bestimmten.
Menschen sind sehr davon geprägt, wenn sie Opfer von was geworden sind, aber auch wenn sie Täter geworden sind. Vor der Kriegsgefangenschaft gab es ja den Krieg, an dem ihr Vater teilgenommen hat. Ja. Ist das auch aufgeblitzt?
Wenig. Er erzählte, wenn denn von den ersten zwei Jahren, die denn vergleichsweise eine fröhliche Veranstaltung war, wo noch nicht geschossen wurde, in den hinteren Reihen. Und das änderte sich dann aber schlagartig mit Afrika, mein Vater war in Afrika und dann mit dem Russlandfeldzug und da hat er eigentlich wenig drüber gesprochen. Ich erinnere mich nur an eine Szene mal, das war aber, wo er sagt, es ist furchtbar im Krieg und wenn du auf einen Panzer springst und öffnest das Dach und musst da eine Handgranate reinwerfen. Ja, also so, das weiß ich und das hat er mit größter Betroffenheit einmal erzählt, aber man konnte da auch nicht weiter vertiefen. Dann war dieses Thema am Ende. Mein Vater war natürlich radikaler Pazifist nach diesem Krieg. Radikal, auch damals gegen die Aufrüstung der Bundeswehr. Aber über die eigentlich tieferen Verwundungen haben wir nie sprechen können.
Heute weiß man viel über sogenannte intergenerative Traumata, also Traumata, die von einer Generation in die andere vererbt werden. Und Sie wissen da auch viel drüber und deswegen vertiefen wir das gleich nochmal. Karl-Hermann Büsch heute zu Gast im Domradio in der Sendung Menschen. Und ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen in Schleiden in der Eifel verweilen, in diesem Setting, in dem Sie groß geworden sind. Denn das ist... Also es ist natürlich immer eine individuelle Geschichte, die nur die einerseits nur Sie betrifft und andererseits die Ihre ganze Generation betrifft, weil es Sie waren umgeben von anderen Kindern, deren Eltern auch Erfahrungen im Krieg gemacht haben und in den letzten, ich sag mal vor allem in den letzten drei Jahren, aber in den letzten acht Jahren schon hat das schon angefangen, wird darauf der Fokus gelegt. Das nennt man intergenerative Traumata, also Traumata, die sich von einer Generation in die andere verschieben, weil es tabuisiert war, weil diese Menschen wie ihr Vater zurückkamen aus dem Krieg und ihr Geschäft weitergeführt haben und nicht groß in therapeutische Prozesse eingestiegen sind. Hat Ihnen dieser Blick, der ja relativ jung ist, auf Ihre eigene Geschichte geholfen?
Ja, er hat mir insofern geholfen, als ich genau diese Übertragung durch meinen Vater in mir erlebt habe und das zunächst ja mit Leiden verbunden ist und ich eben dann auch einen therapeutischen Prozess selber gemacht habe, eine Psychoanalyse und die mir dann wirklich sehr viel und sehr tief erschlossen hat und es letztlich eine Brücke in das Leben.
Bleiben wir nochmal bei Ihrem Vater, diese Szene, die Sie eben erzählt haben, die er Ihnen erzählt hat, dass er irgendwie eine Granate in einen feindlichen, gegnerischen Panzer geworfen hat. Was hätte er gebraucht, einen Seelsorger oder einen Therapeuten, um damit zu leben?
Das ist interessant, er hat nicht gesagt, dass er,
ach so,
sondern
so
er sprach in diesem berühmten Mann.
Mann, ach so.
Und das war nicht möglich, das merkte ich. Diese Frage stand im Raum, warst du das oder hast du das erlebt?
Mann hat das gemacht.
Und sie spürten als Kind schon, da war die absolute Grenze, dies auszusprechen, hat ihn enorm Kraft gekostet. Mhm. Und er weinte auch, das mich immer berührt hatte, wenn ich meinen Vater weinen sah. Aber ich merkte, hier war die Grenze. Ich weiß es nicht bis heute, ob er von einer Erfahrung sprach oder ob er es selber war.
Was glauben Sie, wen hätte er gebraucht? Einen Seelsorger, einen Therapeuten? Oder hat er einfach gar keinen gebraucht und das mit sich selbst abgemacht?
Nein, er hätte sicherlich, wenn das damals so möglich gewesen wäre, wäre mein Vater sicherlich ein Mensch gewesen, der in einem guten Seelsorger einen guten Ansprechpartner gehabt hätte, weil mein Vater ein gläubiger Mensch war.
Wenn wir hypothetisch das Mann durch ihn ersetzen, hätte er ja Schuld auf sich geladen. Und mit Schuld geht man gut zu einem Seelsorger.
Ja, ich glaube, diese Durchmischung von möglicherweise Schuld und Opfer, also Täter, Opfer, ich habe dies immer wieder so erlebt, dass mein Vater, wenn er in der Kirche war, ich war Messdiener und sah denn vom Altar morgens die Frühmesse im Kloster ihn so in der fünften, sechsten Reihe für sich, wo er ganz tief weit weg war in einer Innigkeit. Und ich glaube, dass er da sehr, sehr viel verarbeitet hat für sich. Und ich darf sagen, mein Vater ist tief versöhnt und voll Vertrauen gestorben in einem langen Krankheits- und Sterbeprozess. Also ich denke schon, dass er am Ende mit sich und seinem Leben versöhnt war und es sehr über seinen Glauben, seine Religiosität auch verarbeitet hat.
Sie haben mal gesagt, er ist gestorben wie ein Heiliger. Da steckt ja das Heil drin, dass etwas wieder trotz allem, trotz solcher Erfahrungen heil geworden ist. So haben Sie es erlebt?
Ja, so habe ich es erlebt. Also es war ein jahrelanger schwerer Krankheitsprozess. Mein Vater hat eigentlich nie geklagt. Wir haben als Familie nicht darunter gelitten, in dem Sinne, dass wir also ständig abachten mussten, was Papa macht, sondern er hat seine Krankheit getragen. Er hat die Möglichkeiten, die er hatte, zum Leben genutzt und war dabei am Ende sogar ein fröhlicher Mensch. Ich hatte mitunter den Eindruck, dass das Sterben für ihn auch fast was wie eine Befreiung war. Er hatte jedenfalls definitiv keine Angst vom Tod, keine Angst vom Sterben. Er hat darüber gesprochen mit mir, dass er sterben werden müsse und dass es gut so ist. Und das ist vielleicht der tiefste Eindruck und das tiefste Erbe meines Vaters, ihn dort als einen enorm starken Menschen erlebt zu haben und im Alltag, wo er eben funktionieren musste, eher schwach.
Sie haben aus diesem Erbe, aus dieser Stärke gemacht, gezogen, mit sich selbst verbunden, dass Sie politisch sein wollten als Schüler und auch danach. Sie wollten die Wirtschaft verstehen, die Politik verstehen und dann selbst eine aktive Rolle spielen. Das haben Sie auch gemacht, aber eine Zeit lang und dann nicht mehr. Und warum, das erzählen wir in der zweiten Stunde. Vorher hören wir aber einen Text, den Sie selbst geschrieben und uns mitgebracht haben zur vollen Stunde.
Es ist eine Hommage an meine Großmutter. Du hast den Himmel in mich gelegt, keinen fernen. Trugst den Himmel betend, tröstend, lachend in dir. Er tat sich auf in deinem Gesicht. In deiner Nähe durfte ich atmen, da durfte ich sein, weit und frei, dein Prinz Mandalay.
Am Mikrofon Angela Krumpen, zu Gast im Studio ist Karl Hermann Büsch und willkommen zur zweiten Stunde dieser Sendung Menschen, den Sie, wie Sie, Karl Hermann Büsch, mit einer Hommage an Ömi, über die wir schon gesprochen haben, Ihre Großmutter, eröffnet haben. Und Ömi hat den Himmel in Sie gelegt, so sagen Sie das. Eben haben Sie gesagt, das war wie so eine Sonne und jetzt sagen Sie, er hat den Himmel in mich gelegt. Das heißt ja, dass sowieso der Himmel in ihr war, aber dass das geht. Wir haben eben über intergenerative Traumata gesprochen. Es gibt auch intergenerative Himmel. Man kann auch den Himmel von der einen Generation in die andere geben. Was hat sie gemacht, dass der Himmel aus ihr auch in sie gekommen ist?
Es war ihre Haltung, die sich überträgt. Sie war ein tief stimmiger, versöhnter, fröhlicher Mensch, der tief im Glauben verwurzelt war. Das heißt, sie ging jeden Morgen um 7 Uhr in die Messe, betete, sang, aber nie bigott, nie frommel, sondern dabei war sie ein aktiver, fröhlicher Mensch, der das Haus immer offen stehen hatte, ob es der Briefträger war, der bekam seinen Schnaps, oder ob es im Dorf der ausgesonderte Junge war, selbstverständlich kam der zu ihr hin und bekam ein Glas Wasser. Vielleicht eine kleine Erzählung: Wenn sie morgen zur Kirche ging um 7 Uhr, dann standen die Kinder am Bus, die in die Schule fuhren. Die erste Hälfte des Monats hatte sie noch genügend Rente, da bekam jedes Kind ein Bonbon geschenkt. Mhm. Wenn die stand, für die in der zweiten Hälfte des Monats reicht es nicht mehr, da hatte sie so ein kleines Paket Zucker mit, da bekam jeder einen Löffel Zucker. Ja, also so war sie, dabei hatte sie aber auch einen Humor, aber sie war auch eben halt sehr klug und tüchtig, eben pfiffig.
Ja. Aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen, also es gibt ganz viele Omas auf dieser Welt, die jeden Morgen in die Frühmesse gegangen sind. Also noch gibt es Menschen, die sich an diese Omas erinnern können. Ja, Es gibt auch ganz viele Omas, die irgendwie sehr herzlich zur Welt waren. Und trotzdem gibt es, glaube ich, wenige, die das so ausdrücken würden, dass sie sagen, du hattest den Himmel in dir und hast ihn an mich weitergegeben. Also was hat gemacht, dass sie einerseits das Herzliche in der Welt sein, andererseits diese tiefe Frömmigkeit als Himmel identifiziert haben?
Es ist ja die weiße Wachswand eines Kindes. So wie sich die schwierige Situation meines Vaters, worüber wir gesprochen haben, in mich übertragen hat, so war es ihr Wesen und für mich immer tiefst evident aus dem Glauben an Gott. Also wenn sich in ihrer Art, wie ich sie beschrieb, etwas äußerte, stand da Gott mit drin. Und das war dann auch später der Jesus, den ich fand. Also so wie ich Jesus erlebte, wie er den Menschen begegnet, da fand ich Ömi wieder und umgekehrt. Also es ist eben diese gefühlsmäßige Übertragung, die aber in sich voll und ganz stimmig war, die diese Qualität auch, Gott sei Dank, in mich gelegt hat.
Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast Karl Hermann Büsch. Wir machen jetzt einen kleinen Schnelldurchlauf durch Ihr Leben, denn Sie haben ziemlich viel gemacht. Sie sind total aktiv gewesen. In der Schule haben Sie zwar jetzt vielleicht nicht die allerbesten Noten geschrieben, so ganz kann man richtig. Das nicht sagen. Dafür waren Sie überall da, immer ganz vorne, wenn es um Schülervertretung ging, wenn es um Mitbestimmung ging, wenn es um Politik ging. Und deswegen finde ich es auch sehr schlüssig, dass Sie Betriebswirtschaft, BWL und Politik studiert haben und im Anschluss daran als Unternehmensberater erfolgreich gearbeitet haben. Also Sie haben Ihr Studium abgeschlossen, sind Unternehmensberater geworden, Sie haben Ihre Schülermitverwaltungskarriere nach der Schule nicht an den Nagel gehangen, sondern Sie haben die weiter betrieben und waren auch ein vielversprechender Politiker. Sie hätten also ein sehr gut verdienender Unternehmensberater, der eine verheißungsvolle politische Karriere macht, bleiben können oder werden können, also Sie waren es ja schon, hätten es verlängern können, haben Sie aber nicht, weil dann trat Peter Wetzler in Ihr Leben. Was ist passiert, dass Sie Ihr Leben wirklich nochmal ganz aus der Spur genommen haben?
Ich kann es ganz kurz antworten. Also diese ganze Spur meiner Aktivitäten, die haben sich aus einer Quelle gespeist. Das war mein Bemühen und Wollen, den Vater zu ersetzen, also auf dieser aktiven Funktionsseite. Und die Begegnung mit dem Peter Wetzler als Kaplan, wie der mit den Leuten umging, brachte mich mit der Spur mit meiner Großmutter in Verbindung. Dieses völlig andere, auf den Menschen zuzugehen, zweckfrei zu sein, ohne Kalkül, ohne funktionalistisches Ziel. Und in der Art und Weise, wie er seine Tätigkeit als Kaplan in meinem Heimatort ausübte, nämlich als Mann, er war ein wirklicher Mann, er war keine Memme, aber
Das Testosteron war deutlich.
Das war deutlich. Also er war kein hormonloser Mehlsack, ja, sondern war wirklich ein zupackender, aktiver Mann, aber eben mit diesen ganzen Qualitäten eines Seelsorgers. Und das hat mich dann schon sehr angemacht und für mich ein starker Impuls. Vielleicht könnte das ja für dich auch ein Weg sein.
Ist es da zum ersten Mal gekommen, dieser Gedanke? Also das für das eigene Leben zu denken.
Zum ersten Mal, ja, das war während meiner Bundeswehrzeit. Ja.
Und das ist dann ja auch relativ rasch.
Ich hatte ihn vorher nie.
Eine wirkliche, also aus einem Gedanken, eine Option, ein Weg geworden.
Ja. Ja, das war für mich auch immer klar. Also ich habe natürlich das Visostudium zu Ende gemacht. Eben, Sie sagten das, Abschluss Diplomkaufmann und eben auch dann in der Unternehmensberatung. Ich wollte also auch praktische Erfahrungen sammeln, hatte aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon die innere Option, sehr fest bei mir Theologie zu studieren, auch mit dem Ziel auf den Priesterberuf hin, aber wollte einfach vorher mir selber beweisen, du kannst eben auch auf der anderen Bühne spielen.
Mhm. Also wie so ein Musiker, der, wenn er einmal in einem A-Orchester gespielt hat, dann sagen kann, ich mache meine eigene Musik, mach dir auch einen Musikzirkus alleine, ich mache das, was ich machen will.
Ja, wobei das war eine völlig andere Bühne. Mhm. Die eine schätze ich sehr und die Kollegin, aber wo ich merkte, die andere Bühne, die der Seelsorge, des Priesters, sie bringt mich mit meiner eigenen tiefen, guten Erde in Verbindung. Sie kommt aus der Tiefe und ermöglicht mir dann doch eine ganz andere, modern würde man sagen, Selbstverwirklichung in dem Beruf.
Naja, wenn Sie sagen Aktivitäten, und ich meine, das war ja auch hochaktiv, das ist ja etwas, was man nach außen bringt oder von außen ja auch kommt, dann wieder zurück. Und das, was Sie jetzt beschreiben, das ist eher das, was in Ihnen war, was von innen gekommen ist. Sie sind diesen Weg dann auch gegangen. War das, haben Sie sich alle in der Umgebung so ein bisschen die Augen gerieben, als Sie sagen, der Karl Herrmann auf einmal, der macht jetzt keinen Vernehmensberater mehr, der studiert jetzt Theologie und wird Priester?
Ja, haben. Weil es, wie gesagt, auch nie in meiner Kindheit oder Jugend, ich habe nie, das war so üblich, dass denn schon mal Jungs Messe spielten oder Priester spielten, also das war mir alles sehr fern. Ich bin auch nie sonderlich kirchlich engagiert, ich war religiös, katholisch, aber der
aber
kirchliche,
jetzt nicht der Obermessdiener,
nein, der kirchliche Mief war mir dann manchmal eher auch unangenehm.
Sie haben Sie haben ihn angefangen, sind ihn gegangen, sind ihn auch mit vielen Abenteuern gegangen. Zum Beispiel waren Sie in Rom. Das ist ja, wenn man in seiner Priesterausbildung in Rom sein kann. Sie haben schon im Fragebogen, haben wir das gestreift, mit Italien, mit all dem, was das bedeutet. Aber eben auch mit der Nähe zum Vatikan. Haben Sie auf diesem Weg des Priesterwerdens auch wieder, verschiedene Seiten in sich entdeckt?
Ja. Also ich war bis zum Zeitpunkt in Rom, hatte ich ein ungebrochenes Kirchenbild in mir, was eben auch gestärkt war durch die Erfahrungen im Albertinum, also hier in den ersten vier Semester Bonner Schule, durch den Direktor Dr. Vogt und vor allen Dingen aber auch durch den Spiritual Wolfgang Kraft. Und in Rom, in der Nähe des Vatikans, also ich habe da im Camposanto in diesem Studienkolleg gewohnt, was also auf vatikanischem Terrain liegt, da bekamen sie doch sehr viel Atmosphäre des Vatikans, eines Priesterstaates mit. Und diese Atmosphäre, ich habe sie als ziemlich befremdend empfunden, weil man so gar nicht direkt unmittelbar miteinander verkehrte, sondern die hatte so etwas Betuliches, etwas so Indirektes, Konjunktives. Ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt und dieses Gefühl, Mensch, das ist auch Kirche und das ist alles eher komisch, hat mich dann doch auch nochmal in eine Fragestellung gebracht.
Aber vielleicht nicht nur in eine Fragestellung, sondern durchaus auch in eine Krise, also bis Sie wirklich in sich gefühlt haben, ja, das ist es. Ich habe diesen Weg nicht nur angefangen, sondern ich will ihn auch mein ganzes Leben gehen. Ich bin Priester und ich will Priester sein. Da hatte der liebe Gott noch eine fette Krise vorgesetzt, aber das machen wir gleich. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Karl Hermann Büsch, der mir als Priester gegenüber sitzt. Karl-Hermann Büsch, es gab eine Zeit, da war das völlig undenkbar, da waren Sie nämlich BWLer und Unternehmensberater und dann sind Sie Priesteramtskandidat geworden und unterdessen gab es eine Zeit, da war das überhaupt nicht klar, ob das so ausgeht, dass wenn wir uns mal ein paar Jahrzehnte später treffen, Sie mir als Priester gegenüber sitzen, tun Sie. Aber ich habe eben so ein bisschen flapsig gesagt, der liebe Gott hat Ihnen da erst nochmal eine fette Krise vorgelegt und das hat er an einem See gemacht. Sie sind krank geworden und mussten einfach mit sich selbst auskommen und sind an diesen See gegangen und da hat es sie dann so richtig erwischt einerseits und andererseits sind sie da rausgekommen und haben gesagt, jep, ich bin wirklich Priester. Das ist das, was ich bin und das, was ich sein will. Was hat denn der liebe Gott gemacht, um Ihnen das klarzumachen?
Also zunächst waren diese auch belastenden Erfahrungen in Rom Auslöser für eine wirklich tiefere Fragestellung und Auseinandersetzung. Kannst du das wirklich, willst du wirklich Priester werden, so in dieser konkreten Kirche, wie ich das erlebt habe. Und dies hat mich dann wirklich zutiefst in eine innere Zerrissenheit geführt, zwischen einerseits ja, andererseits nein. Und was sie mit dem See anging, das war dann wirklich so der tiefste Punkt am Lago Maggiore, im Haus meines Schwagers und meiner Schwester, die mir...
War ja schon mal eine schöne Kulisse.
Es war eine wunderbare Kulisse, aber das Furchtbare ist, wenn sie leiden, dass sie überhaupt die Kulisse gar nicht mehr wahrnehmen, sondern dass es einfach innerlich gefangen sind in dem... Und ich darf sagen, in diesen Tagen dort war ich verzweifelt. Ich war alleine da, bis an den Punkt, wo ich dachte, ich komme hier gar nicht mehr raus aus dem Haus, fast wie nicht nur innerlich gelähmt, auch äußerlich gelähmt. Und an diesem tiefsten Punkt, und es darf jetzt nicht kitschig werden, aber ich muss es so sagen, habe ich für mich persönlich eine tiefe Gotteserfahrung gemacht.
Die Wahrheit ist nie kitschig.
Ja, der Christus schrie in mir, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei in mir, der war wie ein Sprengen innerer Ketten, dass ich wusste, egal wie der Weg ist, du wirst bei mir sein. Und das war eben denn der Anfang eines langen Weges. Ich habe dann eine klassische Psychoanalyse gemacht, eine Therapie. Und am Ende war für mich die Entscheidung dann auch klar und durchgearbeitet. Doch, du wirst Priester und lässt dir dein katholisch sein, so wie ich es in mir trug, von niemandem nehmen, auch von keiner Institution. Und in diesem Sinne wirst du auch dieses Priesteramt ausüben, letztlich zutiefst Jesus Christus verpflichtet, ihm. Und das war der befreiende Durchbruch und das konnte ich mehr oder weniger auch bis heute so leben.
Das heißt, Sie mussten lernen oder merken oder wahrnehmen, dass so die innere Kompassnadel, jeder hat doch so eine innere Kompassnadel in uns und da ist der, und irgendwo gibt es einen Magneten, der einen anzieht, dass dieser Magnet im Äußeren für ihre Kompassnadel nicht die verfasste Kirche sein konnte, sondern dass das nur Jesus sein konnte.
Ja. Es war in der Tat ein Befreiungsprozess von außen geleiteten in die Wurzeln des Inneren, der inneren Kompassnadel.
Ist denn dieser, als sie einmal die Kompassnadel gewusst hat, ach, es ist Jesus außen der Magnet und der ist dann ja auch irgendwie in ihnen gewesen, es hätte ja nicht innen schreien können, also innen und außen fällt dann in eins zusammen, aber man braucht ja trotzdem weiter man muss ja trotzdem weiter wissen, wo ist das, wo ist der Magnet, der meine Kompassnadel leitet und wo ich auch will, dass das so ist, sonst hat man ja nie ein selbstbestimmtes Leben. Erst in dem Moment, wo die eigene Kompassnadel mit dem Magneten, von dem man gezogen werden will, zusammenkommt, dann kann ja das eigene Leben erst richtig anfangen. Hat das je wieder aufgehört?
Nein, ich darf sagen, ich habe einen wirklich in diesem Sinne in meiner Religiosität, mit meinem Kompass ein sehr selbstbestimmtes Leben als Priester führen können. Und dies war eben auch nur möglich, weil ich das Glück hatte, dass wunderbare Menschen auch auf dem Weg mich begleiteten und mich richtig erkannt hatten und mich so diesen Weg gehen ließen.
Sie haben, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber Sie haben im Vorgespräch einen sehr schönen Ausdruck dafür gebraucht. Sie haben gesagt, ich bin ein selbstständiger Priester. Mein Papa war ein selbstständiger Kaufmann, ich bin ein selbstständiger Priester. Das ist ja wie so ein Widerspruch in sich, weil Sie jede Menge Gehorsam und all sowas gelobt haben. Ja. Aber dieses, irgendwie kann man das fühlen. Sie sind ein selbstständiger Priester, weil Ihre Kompassnadel zu Jesus gehört.
Ja, das stimmt so. Und eben als selbstständiger Priester, was wir jetzt miteinander aufgebaut haben hier in Köln, ist ja durchaus im Sinne unseres Herrn Jesus Christus und im Sinne auch der Kirche, nicht? Aber es ist aus vielen selbstständigen
Impulsen. Ach, dieser selbstständige Priester hat sich ein ganzes Kaufmannshaus zusammengebaut, das heißt Paulushaus, da reden wir gleich drüber.
Mit Kolleginnen und Kollegen.
Mit Kollegen, ja, aber es muss ja jemand geben, der sagt, das bauen wir hier hin, und das haben sie auch gemacht. Also dieser selbstständige Priester hat sich sozusagen seinen Bauernhof gebaut, auf dem er wirtschaften kann. Und über diesen Bauernhof sprechen wir gleich. Im Domradio unser Gast heute Karl-Hermann Büsch. Und der hat sozusagen im Handgepäck ein ganzes großes Haus, das und das Paulushaus. Ich glaube, ich dürfte Sie heute nicht entlassen, wenn wir nicht über das Paulushaus reden würden, das Sie in die Welt gebracht haben. Sie haben schon gesagt, zusammen mit anderen. Natürlich, so ein Lebensprojekt macht man immer zusammen mit anderen Menschen. Aber jetzt, finde ich, müssen unsere Hörer erstmal verstehen können, was das ist, das Paulushaus.
Eben, aber kurz, um wirklich den Ball etwas flacher zu halten auf mich hin, es war eine Idee, die mein Vorgänger hatte.
Okay.
Und ich bin mit dem ausdrücklichen Auftrag, diese Idee umzusetzen, ernannt worden. Und es war dann auch ein Gemeinschaftswerk der Kolleginnen und Kollegen in der Psychiatrieseelsorge. Also das ist mir einfach wichtig.
Sie gäbe es jetzt trotzdem nicht, dieses Paulushaus. Und was ist es?
Es ist ein Ort für chronisch psychisch kranke Menschen und für Menschen in Lebenskrisen, die dort ein vielfältiges Gruppenangebot finden und eben auch die Möglichkeit der Einzelgespräche, seelsorglicher Einzelgespräche.
Jetzt könnte man ja sagen, mein Gott, jetzt kriegen die doch schon so viel, ne? Die Klinikseelsorge und Sonderseelsorge. Und braucht es denn jetzt auch noch, die armen, normalen Gemeindemitglieder, braucht es jetzt auch noch ein wirklich schönes Zentrum für die?
Also, es braucht aus der formalen Konsequenz heraus die Psychiatrie. Seit der Psychiatrie-Enquete ist ja nun so aufgestellt, dass das Krankenhaus und die Klinik nur für die Krise ist. Und wir ein weit verzweigtes sozialpsychiatrisches Netz mit unterschiedlichen Angeboten haben. Und so hat die Seelsorge hier in der Stadt Köln eben auch ein sozialpsychiatrisches Angebot. Das heißt, die Menschen kommen zu uns, wenn sie nicht in der Krise sind, sondern wenn sie mit den Unterstützungen, die ihnen gut tun, versuchen, ihren Alltag zu bewältigen. Und sie finden bei uns insofern Unterstützung und Ansprache und bewusst die Reihenfolge. Die Räumlichkeiten sind sehr ansprechend. Der zweite Punkt, ohne dass wir das so in den Vordergrund stellen, ist der Mittelpunkt eine sehr warme, aus Holz und Licht Kapelle, die also sofort Menschen anspricht, die im weitesten Sinne Religion suchen, also Religion als Ressource. Und gerade in einer psychischen Erkrankung brechen ja diese Grundfragen des Lebens, der Existenz auf, wo Religion zumindest ein Antworten bietet, Rituale bietet, Traditionen bietet, heilsame Wege bietet. Das suchen die Menschen bei uns und wir bieten es an, indem unsere Gruppenangebote sehr wohl auch immer im weitesten Sinne einen religiösen Hintergrund haben. Also von meditativen Tänzen, aber durchaus auch liturgische Tänze, bis hin zu klassischen Angeboten, Bibelteilen, Lebenteilen, Brotteilen, aber eben auch rein kreative Angebote, Malen, Theaterspielen etc.
Also Therapie, dieses Wort darf man ja heute durchaus in den Mund nehmen, ohne dass man irgendwie gleich irgendwie ein lila Horn auf der Stirn hat. Aber Psychiatrie, das ist ja doch noch sehr Ibapui und irgendwie sowas wie die Leprösen früher waren, also die leprakranken Menschen, die Aussatz hatten, mit denen man wirklich echt, also damit will man echt nichts zu tun haben, was als wäre es ansteckend. Machen Sie noch die Erfahrung? Oder mit all dem, was eben in der Gesellschaft passiert, mit so viele Menschen machen die Erfahrung von einer Depression oder von einem Burnout oder machen, also kommen selber in einen Bereich, wo ihre Seele vorgibt, was der Tag sagt und nicht mehr sie selber sagen. Ändert sich das mit dem, was gesamtgesellschaftlich passiert, oder ist es immer noch Iba-Pfui?
Es ist immer noch ein großes Tabu, obwohl man sagen muss, es wird auf vielfältige Weise durch viele gute Aktionen, Aktivitäten versucht zu enttabuisieren. Und wir leisten zum Beispiel einen kleinen Beitrag, deswegen ist es auch immer ganz wichtig, weil eben oftmals die Menschen, die Besucher, sehr kreative Menschen sind, die wunderbar malen, die Texte, Gedichte schreiben, die aber auch Theater spielen. Und wir veranstalten deswegen immer in regelmäßigen Abständen auch öffentliche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Kulturevents, wo also Menschen die Möglichkeit haben, eine Ausstellung bei uns zu machen, die aber offen ist nach außen, wo Besucher hinkommen, bei Theatervorstellungen etc., um so einerseits dem psychisch kranken Menschen die Möglichkeit geben, aus einem geschützten Rahmen heraus sich mit seinen starken Seiten zu zeigen, mit seiner Botschaft. Und die Besucher, die kommen, und das ist eigentlich regelmäßig durchgehend, die Erfahrung gehen beeindruckt zurück, weil sie da nicht kranken Menschen begegnen, sondern weil sie Menschen begegnen, die eine Botschaft haben, die tiefst mit ihrem Leben zu tun haben. Und insofern ist gerade diese Enttabuisierung, dieses Miteinander in Begegnung zu geben, weil eben Psychiatrie auch ein Ort der Humanisierung ist, ein Ort der Offenbarung, ein Ort der Wahrheit, das macht gerade auch diese Begegnungsarbeit in unserem Zentrum so fruchtbar für alle.
Hört sich an, als würden Sie ein bisschen Inklusion andersrum machen und die Gesellschaft, die normale Gesellschaft inkludieren in ihre Einrichtung. Ja. Hört sich aber an, als würden doch ab und zu Menschen merken, dass Psychiatrie nicht ansteckend ist wie AIDS oder Lepra.
In der Tat.
Die Sendung Menschen mit Karl-Hermann Büsch im Domradio geht zu Ende. Und ich kann Sie nicht entlassen, Karl-Hermann Büsch, ohne mit Ihnen nochmal über Doña Camilla oder anders über Sie selbst und Gott gesprochen haben. Und Don Camillo ist aus Ihnen nicht geworden, oder? Haben Sie auch sowas, dass Sie morgens, mittags, abends mal ein kleines Schwätzchen halten?
Nein, das bin ich nicht. Also das finde ich mich nicht so wieder. Also meine Gotteserfahrung und meine Gottesrückbindung ist doch da leider nicht so unmittelbar dinglich wie bei Don Camillo.
Aber sie ist ja nie weggegangen. Ich habe sie eben gefragt, hat sich das nochmal geändert? Also so diese innere Kompassnadel, als sie einmal wusste, Jesus ist derjenige, nach dem ich mich ausrichten kann und will vor allen Dingen, aber auch kann, da ist das nie wieder weggegangen. Wie ist es denn dann heute?
Also in diesem Menschen Jesus, da finde ich wirklich diesen lebensspendenden Menschen wieder Leben spendet. Und dieser Mensch Jesus ist für mich dann eben auch der Christus. Also da habe ich überhaupt keine dogmatischen Probleme. Und in diesem Erleben ist Gott für mich einerseits sicherlich das große Geheimnis, aber er ist hinter dem Vielen auch das Eine, das mich durchwebt.
Das müssen Sie mir erklären. Was heißt das hinter dem Vielen? Das ist so wie so eine Formel, so ein bisschen wie in der Physik. Und wenn man da die Formel nicht versteht, versteht man nicht, was Sie meinen. Was meinen Sie mit hinter dem Vielen? Was ist das Viele und was ist das Eine?
Ja, ich spreche natürlich jetzt von meiner eigenen Erfahrung. Ich merke, wenn ich wesentlich werde, dann verblasst diese Alltäglichkeit und das, was einen in Atem hält und treibt. Und es kommt an einen Punkt, wo ich ruhig werde. Und dieser innerste Kontakt, dieses innerste Empfinden, ja, da empfinde ich Gott. Und da empfinde ich und erlebe ich auch, dass es zugleich die Kraft ist, die mit dem Leben verbindet, mit dem Leben durchwebt, aber eben auch mit dem Sterben. Und insofern ist Gott für mich innerste Kraft, die mich zusammenhält. Sie ist mir Heimat, aber er ist auch für mich eine Berührung. Also in dieser mystischen Aussage, du in mir und ich in dir, da finde ich mich wieder. Leider ist sie eben nicht so regelmäßig machbar, aber Erfahrungen dieser Art vergisst man nicht und lassen mich dann auch im Glauben leben.
Die bleiben dann irgendwie wie so ein, wie eine Erinnerung zurück oder wie? Wenn Sie sagen, man vergisst das nicht, wie bleibt es denn?
Ja, es ist ein tiefes inneres Prägemal, aber was aktuell da ist, wenn man diese Erfahrung so gemacht hat.
Also, das hat Sie nicht verlassen, dann kann man ja auch vertrauensvoll hoffen, dass es Sie nie verlassen wird. Ich habe am Anfang schon gefragt, was soll eigentlich noch passieren? Dann haben Sie lange überlegt. Dann habe ich schon gedacht, dann wollte ich schon einen frechen Spruch machen und sagen, offensichtlich wollen Sie noch nachdenken in Ihrem Leben. Das wollen Sie ja vielleicht auch. Aber dann kam das, ich will nach Georgien, weil ich da das Christentum nochmal erfahren will. Was ist das, was da noch offen ist oder was Sie da suchen?
Ja, es ist für mich einfach faszinierend, wie gerade das Christentum in den ersten Jahrtausenden in den unterschiedlichen Kulturen seine eigene Ausdruckskraft, seine eigene Symbolik, seine eigene Sprache, seine eigenen Rituale empfunden hat. Und ich war in Armenien, im Nachbarland, und war derart fasziniert von diesem Zusammenspiel zwischen gigantischer Natur, der Kaukasus, und dieser Kultur, die zumindest in diesen alten Kirchen, in dieser wunderbaren Kalligraphie, in den Kreuzen zu finden ist, die mich enorm, das ist fast wie ein Archetypus, und Georgien dann wiederum anders geprägt, das ist einfach auch diese Neugierde, das Christentum in unterschiedlichen Ausprägungen erleben zu dürfen.
In dieser Ausprägung, in der Sie es in Armenien erlebt haben, die Ausprägung des Christentums, war da was bei, von dem Sie gedacht haben, das müssten wir ja auch haben, das müssten wir wieder lebendig machen?
Ja, was mich beeindruckt hat, die vielen jungen Mönche. Also Armenien wird hier wahrgenommen als ein korruptes System, aber auf der anderen Seite es eine unglaubliche Erfahrung war, diese jungen, stolzen Menschen, die ihre Tradition, ihre Kultur, ihren Glauben wiederentdeckten und in der Liturgie, in ihrem Engagement, in ihrem Wiederaufbau ihrer kulturellen Wurzeln eine unglaubliche Kraft entfalteten. Und bei uns ist das Christentum ja doch sehr kraftlos. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder stärker als Kultur und junge Menschen an diese Kraft des Christentums, die eben auch kulturprägende Kraft hat, zurückfinden.
Dann schließe ich diese Sendung einerseits mit dem Dank, dass Sie heute gekommen sind und uns Ihre Zeit geschenkt haben, aber auch mit dem Wunsch, dass Sie bald nach Georgien reisen können und dass Sie dann viele Ideen mitbringen, wie Sie denn das, was Sie da als Lebenskraft beschreiben, mit den jungen Menschen in Verbindung bringen können. Karl-Hermann Wische, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ich danke allen, die zugehört haben, und hoffe sehr, dass da was bei war, jetzt schon, ohne nach Georgien zu reisen, was sie mit dieser Kraft verbindet. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.